das, was ich mir ganz lange als Erfolg gewünscht habe, ist es heute eigentlich nicht mehr.
Ja.
Und auch das ist ja auch erstmal was, was man echt so verarbeiten muss, finde ich. Ne? Also das passt auch wieder zu diesem Don't idolize people. Also hör auf, Menschen zu idolisieren, sagen wir es einfach mal. Weil ich das schon auch merke, so wie sehr das so in mir war, dieses, keine Ahnung, es müssen dann diese bildungsbürgerlichen großen Medien sein mit riesen Reichweite und so. Wenn ich da veröffentliche, habe ich es geschafft. Und heute würde ich sagen, ja okay, wenn ich es da veröffentliche, dann schaffe ich vor allem, mich den Machtstrukturen anzupassen, Dinge runterzuschlucken. Und dann ist halt so die Frage, will ich das eigentlich?
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der tollen Mareike Kaiser, was mich wahnsinnig freut, weil sie sehr, sehr, sehr lange schon Wunschkandidatin für diesen Podcast war. Und es gibt zu verkünden, das Gespräch mit Mareike wird das letzte gute Gespräch sein. Ein bisschen mehr Infos und Details und ein bisschen Emotionalität gibt es dazu am Ende der Folge. Deshalb jetzt zum letzten Mal von ganzem Herzen wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
Nehmen wir jetzt auf. Hallo liebe Mareike.
Hallöchen.
Wie geht's dir?
Oh, große Frage.
Ja.
Zum Anfang. Ich finde, die ist fast unbeantwortbar, die Frage, wie geht's dir?
Okay.
Darf ich die vielleicht so ein bisschen anpassen? Ich finde immer leichter zu beantworten, wie fühlst du dich gerade?
Okay, wie fühlst du dich gerade?
Das ist schön, wenn das Gespräch jetzt so läuft, dass ich mir quasi die Frage stelle. Finde ich gut. Ich fühle mich leicht auf eine Art. Also wir haben ja schon kurz miteinander gequatscht und es war irgendwie angenehm und lustig auch. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin aber natürlich auch ein bisschen aufgeregt.
Wirklich?
Ja.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich hätte gesagt, okay, du bist doch auf jeden Fall die Journalistin, du bist doch die, keine Ahnung, in wie vielen Interviews schon gesessen hat und selber moderiert. Ich dachte, okay, für dich ist es so wirklich easy Spaziergang.
Ja und nein. Ja, weil es also jetzt keine Situation ist, vor der ich wirklich Angst habe oder so. Und es ist auch keine Situation, bei der ich denke, ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich das kann. Also quatschen zum Beispiel und erst recht mit dir. Aber trotzdem, finde ich, gehört auch immer so ein bisschen Lampenfieber dazu, weil es geht ja um was. Also generell geht es mir um was. Und es geht mir darum, Sachen zu sagen, die hinter denen ich stehen kann, wo ich vielleicht nicht in einem halben Jahr denke, oh mein Gott, was hast du denn da in einem Podcast gesagt? Und ich finde, dazu gehört eben auch eine gewisse Art von Lampenfieber und Aufregung, damit man nicht einfach irgendeinen Quatsch macht, sondern so eine gewisse Anspannung dabei ist, auch Sachen gut zu machen.
Okay, interessant. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass du sagst so, nee, das, was ich jetzt sage, sage ich jetzt, weil das kann sich ja in einem halben Jahr auch schon wieder ändern, ne? Weil wir machen ja auch ständig neue Erfahrungen im Leben und der Podcast ist von meiner Seite auf jeden Fall auch als Momentaufnahme gedacht und nicht irgendwie als historisches Zeitdokument, wo man irgendwann in 40 Jahren sagt, ja, Mareike Kaiser.
Quelle. Ja, ich glaube, das ist deine Sicht und das ist eine sehr reflektierte Sicht und nicht alle haben die Möglichkeit, zu diesem Punkt dieser reflektierten Sicht zu kommen. Viele Menschen, gerade die jetzt vielleicht nicht so in den Medien unterwegs sind, reflektieren das, glaube ich, nicht so, sondern hören eine Sache oder sehen eine Sache oder lesen eine Sache und denken so, oh krass, dass die das denkt oder oh krass, dass der das schreibt und haben nicht so unbedingt im Kopf, dass das vielleicht teilweise von vor 5 Jahren sein kann und Menschen dazugelernt haben können. Und ich finde auch, also das stimmt natürlich alles, was du gesagt hast mit dem Dazulernen und sich weiterzuentwickeln und so. Und ich hoffe, das mache ich. Ich weiß, dass ich das mache mit jedem Tag Lebenserfahrung. Aber es kann auch sowas sein, worauf man sich so ein bisschen ausruhen kann. Zu sagen, ja, ich erzähle jetzt einfach das, was ich heute denke und in 3 Wochen kann das schon wieder was ganz anderes sein. Das meintest du jetzt, glaube ich, nicht. Aber
wie war dieser Spruch hier, was geht mich mein Geschwätz von gestern an?
Genau, so nach dem Motto.
Ja, okay.
Also ich finde schon, dass das Gespräch, was wir jetzt machen, das fühlt sich ja jetzt an, als wenn wir beide das machen würden, aber im besten Fall hören das ja Leute und wir haben damit eine Reichweite und ich finde, mit dieser Reichweite haben wir auch eine Verantwortung und das nehme ich einfach ernst.
Mhm. So, weil ich jetzt gerade deinen Vor- und Zunamen gesagt habe, nehme ich das als Überleitung zu meiner Lieblingsfrage, die aber auch so, fast so schwer ist wie, wie geht es dir? Nämlich, hast du Lust, dich selber vorzustellen mit den Dingen, die dir wichtig sind, dass Menschen die von dir wissen?
Mhm. Genau, mein Name hast du gesagt, ich bin Mareike und ich spreche und denke und schreibe in verschiedenen Reihenfolgen. Und manchmal denke ich hinterher, oh, da hätte ich eigentlich lieber die Reihenfolge andersrum besser gemacht.
Also jetzt hast du ja gerade was geschrieben, ne? Und du hast ein Buch geschrieben und das heißt, es ist ein wunderbaren Titel, Ich weiß es doch auch nicht. Mhm. So, was hast du Lust, ein bisschen was von dem Buch zu erzählen?
Mhm. Ja, vielleicht fange ich ganz vorne an, einfach bei der Entstehung, wie das so passiert ist. Das ist ja nicht mein erstes Buch, sondern mein, oh Gott, ich weiß es gar nicht, mehr, also nicht mein erstes Buch, belassen wir es dabei. Und ich habe vorher viel über gesellschaftspolitische Themen geschrieben, bin politische Journalistin und Autorin. Und das Buch, was ich davor geschrieben habe, da geht es zum Beispiel um Geld, um Gerechtigkeit, um Verteilung von Ressourcen und von Macht. Und ich hatte so einen Punkt in meinem Arbeitsleben, wo ich so dachte, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine Lust, die Christian Lindners und Friedrich Merz und wen es da noch so gibt, die viel schlimmeren Namen lasse ich mal aus, weil die will ich irgendwie gar nicht erwähnen. Ich habe eigentlich keine Lust, wenn ich jetzt nochmal ein Buch schreibe, irgendwo zu sitzen am Computer und mir diese ganzen Interviews reinzuziehen und Christian Lindner auseinanderzunehmen und was für menschenverachtende Sachen der schon wieder gesagt hat. So, und ich habe mir halt überlegt, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen? Was natürlich eine sehr privilegierte Frage war, aber ich konnte mir die stellen in dem Moment und dachte, ich will eigentlich was Leichtes machen und auch was Lustiges. Und habe dann auch überlegt, also ich schreibe ja die Bücher nicht nur, um sie zu schreiben. Also ich finde Schreiben okay, aber ich spreche eigentlich lieber. Und ich schreibe Bücher, um später darüber mit Menschen zu sprechen und zum Beispiel auf Bühnen zu sein oder so. Das mag ich total gerne. Und hatte immer so bei meinen anderen Büchern so das Gefühl, wenn ich auf den Bühnen war, hey, das macht mir eigentlich gerade total viel Spaß. Aber warum verdammt sind diese Themen immer so schwer, die ich da so habe? Und genau, habe dann einfach überlegt, wie so ein leichteres Buch aussehen könnte, mit dem vielleicht auch mehr gelacht werden kann, wenn ich die Bühne betrete. Und das Ergebnis ist, ich weiß es doch auch nicht.
Genau, und ich durfte schon so ein bisschen rein sneaken und so querlesen. Und man könnte jetzt, also es gibt so viele Ansätze, das Buch zu erklären. Im Endeffekt ist es vielleicht, obwohl der Titel ist, du weißt es, also ne, ich weiß es doch auch ja. nicht, du weißt es doch auch nicht, ist es ja trotzdem paradoxerweise eigentlich ein, fast ein kleiner Lebensratgeber. Ne? Weil eigentlich, indem du in verschiedenen Anekdoten und Kapiteln erklärst, wo du überall schon gehadert hast in deinem Leben und das einfach wirklich sauwitzig auch, das kann ich direkt bestätigen, dass es leicht und lustig geworden ist, ja, einfach aus deinem Leben erzählst und daraus versuchst irgendwo auch so, ja, allgemein, Allgemeinsätze zu kreieren, an denen man sich so ein bisschen, ja, orientieren darf, ne? Und du hast so eine Sache, ich bin ganz beschissen in Zitieren, aber du hast so sinngemäß gesagt, so, du bist keine Therapeutin, du bist auch keine Coachin, sondern du bist eine Person, die sich durchwurschtelt. Mhm. So, und dieses Durchwurschteln qualifiziert dich quasi darüber eben auch, so das abzubilden und sagen, so geht es mit dem Leben und mit dem Erwachsenenleben in Anführungszeichen. Mhm.
Oder auch manchmal so geht es eben auch gar nicht. Ich glaube, das ist genau voll die Ambivalenz, die dann vielleicht auch das Buch hat, aber vielleicht ist es auch eine Ambivalenz, die das ganze Leben hat, dass auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, oder je nachdem, wie man es auch liest. Auf der einen Seite ist es vielleicht ein Ratgeber, weil jemand wie du das jetzt dann vielleicht liest und sich so denkt, ah ja, stimmt, so sehe ich das auch. Und gleichzeitig kann es aber auch eine Person total anders sehen. Und ich glaube, das ist vielleicht so der Unterschied zu anderen Ratgebern, die ich so kenne. Also okay, ich kenne nicht so viele, ehrlich gesagt, ich lese nicht so viele Bücher. Aber was mich so an so normalen Ratgebern oder auch so Life-Coaches oder wie Menschen sich dann so nennen, immer stört, ist, dass es so aussieht, als wäre das der Weg. Also als würdest du jetzt eben, weiß ich nicht, die 5 Schritte musst du machen und dann ist dein Leben erfüllter. Und so einfach ist es einfach nicht. Und darum ging es mir so ein bisschen so zu zeigen, ja, dass es einfach nicht so einfach ist und auch zu zeigen, dass es auch für die ganz oft nicht so einfach ist, bei denen viele denken, es wäre so einfach. Weil das halt auch wieder so eine interessante Geschichte ist, wenn man im Internet unterwegs ist mit einer gewissen Reichweite, wird halt sehr viel auf Menschen projiziert. Deswegen steht auf meinem Instagram-Account auch als allererste Jobbezeichnung Projektionsfläche, weil ich das einfach immer wieder gespürt habe, dass das einfach, dass es reicht, da zu sein und Dinge zu tun, damit Leute denken, ah ja, die kriegt ihr Leben auf die Reihe. Und das war für mich so ein bisschen so ein Bedürfnis auch zu zeigen, ja, in gewissen Teilen und Punkten kriegt sie vielleicht ihr Leben auf die Reihe, aber in ziemlich vielen auch nicht. Und das so ein bisschen so aufzubrechen, irgendwie so dieses, eine Freundin und Kollegin von mir, ich bin okay im Zitieren, aber nicht so gut im Sachen merken. Aber Isabel Rogge ist eine Freundin von mir und auch eine tolle Autorin. Und die hat mal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Internetdiskurs das war, aber da hat sie mal gesagt, don't idolize people oder so. Also ja. Hört auf, Menschen zu idolisieren. Wie heißt das auf Deutsch?
Ja, ja.
Wie heißt denn das?
Ich weiß nicht.
Heißt es idolize? Gibt es das Wort überhaupt?
Ich finde idolisieren gerade voll das gute Wort. Also wenn es das noch nicht gibt, hast du es gerade kreiert.
Okay. Ja. Also das passiert ja und mir passiert das auch. Ich glaube, uns allen passiert das. Ne? Wir suchen ja irgendwie so Fixpunkte, Leute, die uns sehr ähnlich sind. Ich sehe das zum Beispiel auf Lesungen von mir. Das schreibe ich, glaube ich, auch im Buch. Da sind einfach unglaublich viele Leute, die in sehr vielen Merkmalen so sind wie ich. Und die kommen ja nicht einfach so, sondern die kommen halt, weil ich denen auch ähnlich bin, ne? Und weil die sich dann in mir irgendwie so erkennen. Und das heißt aber eben trotzdem nicht unbedingt, dass wir ähnlich sind. Und es heißt eben auch nicht, dass ich dann alle Merkmale, die sie in mich projizieren, auch im wirklichen Leben habe, mache, bin oder so. Und ich glaube, Menschen sind so große Idolisierungstierchen und wir wollen immer, dass Leute perfekt sind und wir wollen, dass Leute uns sagen, wo es lang geht und wir wollen, dass Leute uns irgendwie vorleben, wie das perfekte Leben geht und meine Hoffnung war auf der einen Seite, das so ein bisschen zu durchbrechen und natürlich funktioniert das aber auch nur bis zu einem gewissen Teil und gleichzeitig würde ich jetzt auch, wie soll ich das sagen, gleichzeitig stehe ich auch zu den Dingen, die ich kann oder weiß oder versuche es zumindest, auch wenn es mir nicht immer gelingt, weil ich weiß ja auch einiges. Also ich weiß es doch auch nicht stimmt natürlich, aber ich weiß auch ein paar Sachen, die zumindest für mich gelten und ich habe ein paar Dinge erlebt, die dazu beitragen, dass ich mich in gewissen Situationen vielleicht dann nochmal anders oder besser oder so durchwursteln kann als andere. Und damit Leute da aber irgendwas mitnehmen können, glaube ich, es ist ja auch erstmal die Grundlage, dass man überhaupt darüber redet, dass auch mal irgendwas schwierig war. Das passt, finde ich, ganz gut zu dem Podcast, weil du sagst ja auch am Anfang, nimm dir was mit. Und sowas Ähnliches schreibe ich, glaube ich, auch im Buch, so nimm dir was mit, was du brauchst. Es gibt doch manchmal diese Zettel, die irgendwo hängen, so nimm dir, was du brauchst. Und dann hängt da so Zuversicht, Liebe, whatever. Und ich glaube, das wäre so mein Wunsch an Menschen, wenn sie dieses Buch lesen, dass sie sich das mitnehmen, was ihnen gut passt und das andere vielleicht auch einfach so liegen lassen können.
Ich habe eine fast philosophische Frage, weil du gerade gesagt hast, naja, manche Sachen klappen bei dir oder klappen nicht oder nee, du hast gesagt, kriegst du auf die Reihe und manche nicht. So, aber woran misst du, wenn du irgendwas nicht auf die Reihe kriegst? Oder hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, ey, das habe ich in meinen Maßstäben nicht auf die Reihe bekommen?
Also Alltagsdinge bekomme ich nicht auf die Reihe. Ganz einfach gesagt, Steuererklärung und so, das ist für mich einfach die allergrößte Hölle und ohne fremde Hilfe. Und damit meine ich nicht eine Steuerberaterin, sondern ich meine eine Person, die das für die Steuerberaterin vorbereitet. Ohne das würde das für mich einfach nicht funktionieren. Also so Dinge, die für einige Leute einfach sind, sind für mich super schwer. Und dann gibt es auch einfach wie nennt man das? Scheitern ist so ein großes Wort, aber ich bin halt eher so naturell mutig, würde ich sagen. Meine Theorie dahinter ist, dass ich immer so das Gefühl habe, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Deswegen kann ich auch einfach mutig sein. Deswegen habe ich mit Anfang 20 an irgendwelche große Zeitungen geschrieben, kann ich für euch schreiben? Und meistens haben sie Nein gesagt, aber irgendwann sagen sie auch mal Ja. Also ich traue mich einfach bestimmte Dinge und da gehört natürlich auch ein Scheitern dazu. Und ich glaube, das kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft ich irgendwelche Absagen bekommen habe. Nur für mich ist das nicht so. Also für mich gehört das Scheitern einfach so selbstverständlich dazu. Das ist jetzt nicht, dass jemand mir sagt, nein, nein, danke und dann stelle ich irgendwie meine komplette Arbeit oder mich als Person in Frage. Also das ist, glaube ich, sowas, was ich zum Beispiel mitbringe. Wahrscheinlich nennt man das Resilienz. Mhm.
Okay, also ich bleibe weiter philosophisch, weil wenn du sagst, okay, du kriegst nicht auf die Reihe, deine Steuererklärung zu machen, im Endeffekt ist es ja so, ich schätze mal, dass du bisher wahrscheinlich für, ich weiß nicht, jetzt 23 hast du vielleicht schon gemacht, aber
nein,
für 2022 hast du eine Steuererklärung abgegeben.
Vor ein paar Wochen.
Aber du hast es gemacht. So, das heißt, wenn du sagst, du kriegst es nicht auf die Reihe, weil du brauchst Hilfe, dann heißt es ja, aber du bist ja in der Lage, eine Lösung zu finden.
Nein. Also,
nein?
Ich bin, also super, danke, dass du nachgefragt hast, weil es ist für mich voll der wichtige und also ganz wichtige Punkt, für das Buch und auch für mich, was ich eben noch nicht gesagt habe, weil ja auch, also ich fange kurz mit dem Buch an und dann komme ich zu deiner Frage, weil auch in dem Buch versuche ich an mehreren Stellen festzumachen, dass zum Beispiel dieses Scheitern oder dieses Gefühl, nicht genug zu sein oder so, selten an uns selbst liegt, sondern meistens an den Strukturen, zum Beispiel an dem Kapitalismus, in dem wir leben und der bestimmte Strukturen macht, zum Beispiel sich ausgedacht hat, wir machen eine Steuererklärung und die muss so und so aussehen und die ist für ein paar Leute zu machen und für ein paar Leute nicht zu machen. Und ja, zum Beispiel die Steuererklärung für 2022 habe ich jetzt vor ein paar Wochen abgegeben, aber wie gesagt, nur mit der Hilfe einer Person, die mir geholfen hat, die mir 164.000 Mails immer wieder zur Erinnerung geschrieben hat, die teilweise aber auch viele von diesen Nachfragen selbst übernommen hat, die von mir dafür bezahlt wird und das kann ich mir heute leisten. Und das konnte ich mir zum Beispiel vor 10 Jahren nicht leisten, deswegen hatte ich auch schon Kontopfändungen vom Finanzamt. So, und das würde ich schon verbuchen unter, hat nicht geklappt.
Lief nicht optimal.
Ja. Also es war definitiv nicht optimal.
Ja, okay. Aber das finde ich ein super spannendes Thema, nämlich einfach rauszufinden, so wann war es zum Beispiel einfach nur in Anführungszeichen schwierig, eine Lösung zu finden und wann fängt wirklich das Scheitern an? Weißt du, weil das ist ja so ganz oft diese Frage, ja, ne, also wenn du zum Beispiel sagst, ja, du hast gerade Absagen von Zeitungen mit als Scheitern mit eingeordnet, ne, wo ich sagen würde, so okay, das ist ja eine sehr persönliche Sichtweise, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, so nein, das ist das Gegenteil von Scheitern, Erfolg. Also ich war so super erfolgreich, weil ich habe irgendwie ich habe nicht aufgegeben und ich habe 100 Mails geschrieben und dann hat's geklappt, weil ich habe eine Zusage bekommen. Und das ist ja dann auch eine Frage von Einordnung. So, ne? Ist dann diese eine Zusage, ist es dann der maximale Erfolg, weil du hast es geschafft, oder sind die 99 Absagen Scheitern? Das finde ich eigentlich eine ganz gute Frage auch. Woher kommt das, dass das bei dir als Scheitern mit eingeordnet wird?
Ja, das kommt natürlich daher, dass ich bestimmte Dinge unheimlich gerne mag und mache und mir auch bestimmte Dinge so als Traumjob irgendwann mal ausgedacht habe. Und wenn die was werden oder wenn die nichts werden, dann ist das einfach auf der einen Seite eins der schönsten Gefühle, die ich mir vorstellen kann und auf der anderen Seite auch ein ganz trauriges Gefühl, wenn, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so die Zeitung, die für dich immer so die Zeitung war, dann doch irgendwie sagt, nein, danke. Und ich finde aber auch da, hast du total recht, was wir dann als Erfolg oder als Scheitern ansehen, hängt da eben auch mit diesen Strukturen zusammen. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich jetzt aktuell merke. Ich kann da nicht so ganz ins Detail gehen, aber ich versuche das so zu machen, dass das irgendwie funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen sehr großen, für mich sehr wichtigen, also emotional, beruflich, finanziell, also das, da kommt alles zusammen. Also das ist wirklich so das, was ich so als, das wollte ich immer mal machen, bezeichnen würde. Und das habe ich jetzt gerade gemacht und merke dann bei solchen Sachen aber auch, dass ich an Grenzen komme, weil der Traumjob manchmal doch nicht so ganz der Traumjob ist, wie man sich den vielleicht so mit 16 vorgestellt hat. Weil mit 16 zum Beispiel wusste ich noch nichts über den Kapitalismus. Mit 16 wusste ich auch nicht so viel über Feminismus und über Gerechtigkeit und über Machtstrukturen und darüber, was es eigentlich bedeutet, in diesen Strukturen zu sein und auch, ja, was man dann manchmal so zähneknirschend hinnehmen muss. Hast du so eine Idee, was ich damit meine?
Absolut. Also, na klar. Also,
ich glaube, ich will damit vor allem sowas sagen wie das, was ich zum Beispiel, das, was ich mir ganz lange als Erfolg gewünscht habe, ist es heute eigentlich nicht mehr.
Ja,
und
ja,
auch das ist ja auch erstmal was, was man echt so verarbeiten muss, finde ich. Ne? Also das passt auch wieder zu diesem Don't idolize people. Also hör auf, Menschen zu idolisieren, sagen wir es einfach mal. Weil ich das schon auch merke, so wie sehr das so in mir war, dieses, keine Ahnung, es müssen dann diese bildungsbürgerlichen großen Medien sein mit riesen Reichweite und so. Wenn ich da veröffentliche, habe ich es geschafft. Und heute würde ich sagen, ja okay, wenn ich es da veröffentliche, dann schaffe ich vor allem, mich den Machtstrukturen anzupassen, Dinge runterzuschlucken. Und dann ist halt so die Frage, will ich das eigentlich?
Mhm. Also genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, dass im Prinzip das, was du selber von dir gesagt hast, du bist Projektionsfläche, sind ja dann meinetwegen irgendwie große Verlagshäuser dann in deinem Fall oder in meinem Fall Fotografin habe ich natürlich auch irgendwie mit 18, 19 mir vorgestellt, ja, wenn ich die und die Person fotografiere, das ist dann einfach auch, ja, es sind ja auch Statussymbole, ne? Also man schmückt sich dann vielleicht mit Namen. Ne, bei dir ist es dann eben im Medienbereich irgendwo ein, wie gesagt, großes Verlagshaus. In meinem Fall dann irgendwie bestimmte KünstlerInnen oder so. Ne, zu sagen so, ja, das ist dann irgendwie, das markiert den Erfolg. Mhm. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass das eigentlich die schönsten Erkenntnisse sind, wenn man so, ich mich ja auch schon gefragt wurde, was waren die wichtigsten Fotos, die du gemacht hast oder der wichtigste Job? Und dann nochmal so zurückzublicken, auch 20 Jahre meinetwegen und zu merken, okay, ich habe mir das so vorgestellt, aber eigentlich hat es mir gar nicht diese Erfüllung gegeben. Ich bin aber trotzdem dankbar dafür, dass ich das erleben durfte, um überhaupt eine Referenz zu haben.
Ja.
Ne? Und dann sich das schönste Gefühl, was dann einkehrt, ist bei mir dann eher so eine Ruhe. Ne? Dass ich merke, ist ja gar nicht so wichtig.
Mhm.
So, und den Eindruck hatte ich jetzt zum Beispiel auch beim Lesen deiner Anekdoten, so dass du einfach sagst, naja, also ne, was soll ich machen? Soll ich mir einen Pony schneiden? Das ist also so, keine Ahnung, du sprichst ja auch, also du schreibst ja auch viel auch über die Auseinandersetzung mit dir und Schönheitsidealen. So, gibt es überhaupt die perfekte Jeans? Und ich habe direkt auf deine Schuhe geguckt, als du angekommen bist, weil du gesagt hast, das ist die einzige Entscheidung, die dir leicht fällt, welche Schuhe du tragen sollst und so. Und das ist so schön, wenn man das ja auch von sich selber irgendwann weiß. Und sagt so, okay, das kann ich. Ne? Und du hast ja gesagt, du weißt ja auch Dinge. Also du weißt, welche Schuhe dir gerade gut stehen und gut passen.
Mhm. Ja. Ja, es ist, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen so eine Liebeserklärung ans Altern. Wobei ich dann auch, wenn ich das so sage, dann denke ich manchmal, kann ich das jetzt mit 43 sagen? Weißt du, weil wenn ich jetzt unser Gespräch hören würde und ich wäre vielleicht 70, dann würdest du denken, was will das junge Hühnchen denn eigentlich mir was vom Altern erzählen? Aber ich finde so 43, so Mitte 40 ist auf jeden Fall schon so eine Hausnummer, wo man über das Altern sprechen kann. Und ich finde das ganz großartig und toll, was wir beide jetzt zum Beispiel schon gelernt haben, so vom Leben, und dass das auch noch weitergeht und dass das nicht aufhört. So dieses Dazulernen finde ich einfach toll.
Hier ist der Punkt, wo wir wieder einsteigen, weil das ich wollte mit dir gerade philosophischerweise darüber irgendwie sprechen, was ist wie ist die Gradmessung fürs Scheitern und wann findet man Lösungen? Perfekterweise haben wir jetzt Live-Beispiel, weil hier gerade einfach ein technisches Problem gab und wir uns jetzt wieder zurechtgefuchst und gefummelt haben. Und und ich erzähle das absichtlich, weil ich das so schön finde, dass wir genau darüber jetzt sprechen können, sagen so, guck mal, seit 3 Jahren mache ich diesen Podcast so und es ist halt irgendwie auch immer noch mal ein Moment, wo ich sage, scheiße, ich weiß es doch jetzt auch nicht. Mhm. Gott, ich werde diesen Satz wahrscheinlich einfach jetzt so oft sagen.
Das war der Plan.
Das ist so gut. Ich weiß es doch auch nicht, Mareike.
Ja, genau. Bei mir ist das immer so bei solchen Sachen, dass ich ganz oft merke, mich lassen auch viele Dinge mittlerweile kalt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also es gibt viele Dinge, die mich nicht kalt lassen, wo ich sehr viel fühle und wütend bin und mich freue und all diese ganzen Sachen. Aber wenn sowas Technisches nicht funktioniert, dann denke ich so, okay, gucken wir jetzt irgendwie, dass das wieder funktioniert und dann weiter. Weißt du, es ist so, ich finde, das ist für mich auch so ein bisschen so was, was man vielleicht so mit Lebenserfahrung lernt oder was ich auf jeden Fall mit Lebenserfahrung lerne, wäre vielleicht so ein bisschen so ein nicht choose your battles, sondern choose your, worüber du dich aufregst. Oder choose your, was dich jetzt gerade irgendwie verunsichert und choose your, über, also ja, also weißt du, es ist einfach nur ein technisches Problem. Es gibt so viel wichtigere Sachen und so viel mehr Dinge, worüber wir uns wirklich aufregen sollten, wo wir wirklich das Gefühl haben sollten, da scheitert irgendwas und vielleicht nicht wir persönlich, dass mich, also es gibt wenig Sachen, die mich aus dem Konzept bringen.
Mhm. Choose your Verunsicherung, finde ich gut.
Ja.
genau, das ist ja so ein bisschen das Prinzip vom Stoizismus, ne? So, also irgendwo darauf, also zu gucken, so worauf habe ich Einfluss und darauf auch Einfluss zu nehmen, wenn ich was ändern möchte und das, worauf ich eben keinen Einfluss habe, in diese Gelassenheit zu kommen. Und ich musste jetzt irgendwie absurderweise sofort ans Autofahren denken, ne? Wenn du sagst so, ja, wie will ich entscheiden, worüber ich mich aufrege? Mhm. Weil so viele Menschen ja einfach irgendwo im Stau stehen und einfach sich aufregen, dass es nicht weitergeht. Und das ist was zum Beispiel, was ich überhaupt nicht nachempfinden kann. Also ich weiß, dass es so ist und dass es vielen Menschen so geht. Und ich das aber auch noch nie verstanden habe. So, weil was, ne? Warum ärgerst du dich jetzt? Dieser Ärger ist... Entschuldigung, dass ich mich so viel räuspern muss. Ich war gestern auf einem Konzert, wie du weißt.
Schön für dich.
Ja, das war so schön. Ich habe so mitgebrüllt. Und das finde ich, ja, das ist so eine Frage von so, okay, ich kann es doch jetzt nicht ändern. Und ein Freund von mir hat letztens in einer ganz anderen Situation gesagt, so hey, so du kannst wütend sein. Du hast jetzt gerade alles Recht der Welt, dich zu ärgern, weil was Ärgerliches passiert ist. Und er hat zu mir gesagt, aber pass auf, dass also ärger dich so lange bis zu dem Moment, wo der Ärger deine Energie zieht. Und das fand ich total schön, ne? Und einfach zu sagen, so ist es jetzt irgendwie ein Ärger, der raus muss, ne? Weil irgendwie wir wollen ja nicht die ewig ausgewogenen, ausgeglichenen Menschen sein, die keine Emotionen haben. Also das ist einfach auch nicht, das ist kein Lebensziel von mir.
Ja.
Aber ich fand diese Einordnung total schön zu sagen, so ärger dich so lange, bis der Ärger deine Energie zieht, weil die kannst du für was Besseres gebrauchen oder die kannst du für die Lösung gebrauchen. Mhm. Das fand ich einen schönen Ratschlag.
Auf jeden Fall und gleichzeitig aber natürlich auch ein Privileg zu entscheiden, bis dahin ärgere ich mich oder bis dahin bin ich wütend und bis dahin nicht mehr. Ich glaube, das Privileg haben nicht alle. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Text geschrieben, da geht es um das Thema Grenzen setzen.
Ja.
Da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht und bin dann irgendwann auch so zu dem Schluss gekommen, dass das eben auch unterschiedliche Konsequenzen hat, ne? Also wer zum Beispiel eine Grenze setzt, zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, das ist dann auch genauso dieses Ding von, weiß nicht, wenn wir es ganz konkret machen jetzt und bei diesem Autobeispiel sind, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich im Stau stehe und Freiberuflerin bin und an dem Tag noch ein paar Mails schreiben muss, aber sonst nichts zu tun habe. Oder ob ich vielleicht prekär beschäftigt bin, meine Chefin mich sowieso auf dem Kieker hat und ich weiß, okay, wenn ich jetzt zu spät zur Arbeit komme, dann war es das mit dem Job, der aber mich und meine Familie mit 5 Kindern irgendwie durchbringt, ne? Also das ist natürlich so, wer sich worüber aufregt und dann auch welche Konsequenzen das Aufregen hat, ist auch immer mit Privilegien verbunden. Deswegen finde ich solche Ratschläge auf der einen Seite gut, aber auch immer schwierig, weil es einfach nie für alle gilt, weil einfach nicht alle die gleichen Privilegien haben, genau, sich aufzuregen oder Grenzen zu setzen oder zu sagen, so bis hierhin rege ich mich auf und nicht weiter.
Voll, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde da aber nochmal differenzieren zwischen dem Ärger und der aufrichtigen Sorge, / Angst. Ne? Weil wenn du Angst hast vor den also wenn du berechtigte Angst vor Konsequenzen hast, ne, dann ist das etwas, was, also dann ist es natürlich ein anderer Umgang mit also wenn die Angst dann meinetwegen sich in Ärger äußert, was dann ja in so einem Autofahrbeispiel vielleicht irgendwie ganz sinnvoll erscheint oder einfach was Menschliches ist, ne? Dann ist es ja, also dann, wie soll ich das sagen, dann, jetzt eier ich hier rum. was ich sagen will, ist, natürlich ist es dann ja auch ein berechtigter Ärger. So, ne? Also ich glaube, es ist eher, weil du gerade vorhin gesagt hast, so choose your battle oder dieses technische Dinge kann ich nicht ändern. Das ist ja jetzt in meinem Fall auch so. Ich bin in dem Sinne privilegiert, dass ich sagen kann, okay, ich atme einmal kurz durch und löse dieses technische Problem, weil jetzt mir niemand im Nacken sitzt, der mir irgendwie mich unter Druck setzt und sagt so, hey, was baust du da gerade für einen Scheiß? Mhm. Also diesen Privilegiencheck können wir dazu auf jeden Fall machen. Mhm. Ne? Und dann geht es ja aber darum, wenn es dann nur noch um mich geht und um, ne, also worüber ärgere ich mich? Ist der Ärger aus einer Angst heraus, was falsch zu machen? Was hat es für Konsequenzen? Also genau diese, würde es am liebsten jetzt irgendwo als Diagramm oder als irgendwie so Pfeilbild irgendwo an irgendeine Tafel malen, ne? dass das Kontext so wichtig ist, wenn wir über Gefühle sprechen oder eben auch über, ja genau, habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte, weil es meine freie Entscheidung ist. Mhm. Und das betrifft ja alles. Es ist ja auch schon wieder sehr philosophisch. Ne?
Und gleichzeitig kommt es aber auch darauf an, mit wem du es in dem Moment zu tun hast. Ne? Also ich hätte jetzt hier zum Beispiel auch sitzen können und sagen können, jetzt krieg mal irgendwie deine Technik da auf die Reihe, oder ich muss dran denken, dass ich dir heute Morgen ja zum Beispiel geschrieben habe, dass ich 10 Minuten zu spät komme, und deine Antwort war, glaube ich, was hast du gesagt, okay, was hast du nochmal geschrieben, nicht immer mit der Ruhe, aber irgendwie
easy, mach in Ruhe,
mach in Ruhe. Ja, genau. Ja. Mhm. Und das war auch so ein Moment, so der mich total entlastet hat, und das denke ich ganz oft, dass wir uns selbst auch oft, also natürlich geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben, aber eben auch andere, die es eigentlich anders machen könnten, uns nochmal zusätzlichen Stress machen könnten. Weil natürlich, es hätte ja auch ganz anders sein können. Es hätte ja sein können, dass du heute ganz eng getaktet bist und wirklich nur eine Stunde Zeit hast und darauf angewiesen bist, dass ich pünktlich hierher komme. Dann hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. So, ich hatte jetzt auch ein bisschen Glück, aber ich kann mir vorstellen, dass du tendenziell auch eher eine Person bist, die selbst, wenn sie Anschlusstermine hat, sagen würde, mach in Ruhe. Und dann gibt's aber eben viele Leute, die da nicht reflektiert sind, vielleicht auch nicht die Ressourcen haben, nicht die Kraft, Energie, keine Ahnung, aber die bei solchen Sachen ja tendenziell eher Stress machen oder gar nicht antworten oder so. Und das finde ich bei dem Thema auch immer so wichtig, dass man sich so überlegt, in welchem Wirkungskreis kann ich zum Beispiel die Person sein, die sagt, mach in Ruhe. Mhm. Die sagt, wenn du krank bist, bitte bleib zu Hause. Die sagt, ich freue mich auf dich, egal ob du dann pünktlich kommst oder 10 Minuten später kommst, weil ich weiß, du wirst deine Gründe dafür haben und so weiter. Also das finde ich so auch rund um Gefühle, Stresssituationen, Privilegien wichtig, auch immer so zu gucken, wo kann ich eigentlich einer Person mehr eine Art von Freiraum oder so auch geben.
Mhm. Und damit bleiben wir ja eigentlich beim Thema, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass eben ganz viele Problematiken und Grenzen, an die wir stoßen oder an denen wir scheitern, eben auch einfach strukturelle Dinge sind, weil das Finanzamt als Institution eben nicht sagt, mach in Ruhe. Ja. Ne? Also von denen bekommst du halt diese Antwort nicht.
Ja, und ja, wobei ich da sagen muss, also ich habe wirklich viel Erfahrung mit Finanzämtern und auch Personen, die dort arbeiten. Ich finde so, also der normale Umgang, den so die meisten Personen mit dem Finanzamt haben, finde ich auch sehr unangenehm. Aber tatsächlich, wenn man dann in so einer Situation ist, wo es Ärger mit denen gibt und man wirklich mit konkreten Menschen zu tun hat, muss ich Finanzamtspersonen ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich da wirklich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe. Also an alle, die das jetzt hören und vielleicht auch das alles nicht so gut hinbekommen und zu spät zahlen oder gar nicht zahlen oder so, das ist wirklich ein Tipp, den ich geben möchte. Ruft da an, geht da hin. Da sind eigentlich immer Leute, die offen dafür sind, irgendwelche Lösungen zu finden.
Jein. Also ich finde es schön, dass du diese Wertschätzung auch aussprichst, weil ich habe auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit allen möglichen Institutionen. Ich würde es nur nicht pauschal sagen, da sind immer Leute, die, also dieses immer würde ich ein bisschen relativieren, weil das nicht jedem, dass dieses Glück vergönnt ist. Aber auch da, du sprichst ja dann von Menschen, die da arbeiten. Und das ist ja wiederum ein großer Unterschied, ob du mit einzelnen Personen zu tun hast, genauso wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie für seine Kinder auf Schulsuche geht und dann, ja, was ist die beste Schule? Und dann kommt immer dieser Satz, ja, im Endeffekt kommt es ja sowieso auf die Menschen an. Und ne, du kennst diese Gespräche.
Ja.
So, und aber es stimmt ja. Ne, so, also, aber das Finanzamt an sich, eben nicht als Mensch, sondern als Institution, ist ja erstmal sehr, sehr klar und knallhart strukturiert.
Mhm.
Und dann kannst du Lösungen vielleicht mit Personen finden, mit Menschen finden, die dort arbeiten, die dann eben ja, Räume aufmachen können, die eben sagen können, okay, wir haben hier nochmal irgendwie ein bisschen Platz, wir haben nochmal ein bisschen Luft und mit denen man verhandeln kann.
Am Ende wollen die natürlich auch einfach ihre Kohle haben. Also das ist, ich glaube, die sind jetzt auch nicht, also die, mit denen ich zu tun hatte, sind auch nicht nur nett, weil sie einfach nette Menschen sind, sondern es geht dann ja darum, dass das Finanzamt die Kohle bekommt und dann ist denen natürlich lieber, sie kriegen es in einem halben Jahr, als sie kriegen es gar nicht. So, das steckt natürlich auch dahinter. Ich habe jetzt bei dem, was du gesagt hast, ganz viele Gedanken. Ich probiere die mal so zu sortieren, weil du bei dieser Schulgeschichte so einen Punkt angetickt hast, der mir total wichtig ist, weil ich glaube, bei den Diskussionen um gute Schulen geht es eigentlich immer um Rassismus. Also die jetzt so vor allem so in unserer Blase, sage ich mal so hier in Berlin, wo wir jetzt gerade aufnehmen und so drumherum, immer wenn da Diskussionen um gute Schulen geführt werden, geht es eigentlich immer darum, dass die guten Schulen die sind, wo die weißen Kinder draufgehen von den privilegierten Eltern. Ich habe dazu diverse Artikel geschrieben, vielleicht könnt ihr die in den Shownotes verlinken. Und beim Finanzamt finde ich auch noch eine Sache total wichtig, dass das ja so ein mega schlechtes Image hat, also Finanzamt an sich und Steuererklärung und so, und ich verstehe wirklich, woher das kommt, denke aber auch manchmal, es wäre irgendwie gut, so ein bisschen mehr darüber aufzuklären, was bedeutet es eigentlich, Steuern zu zahlen, weil auch ich, obwohl ich eine interessierte, also an allen möglichen Dingen interessierte Person bin, die sich mit Politik und Wirtschaftsthemen beschäftigt, bei mir hat es lange gedauert, bis ich so richtig kapiert habe, was eigentlich mit unseren Steuern passiert und dass zum Beispiel meine große Liebe zum Schwimmen gehen auch sehr eng verstrickt ist mit Steuern, weil wenn ich oder wir alle keine Steuern zahlen würden, würde es höchstwahrscheinlich auch weniger Schwimmbäder geben und aus meiner Perspektive gibt es sowieso schon zu wenig. Also auch da, genau, finde ich, dass es irgendwie auch noch mehr Aufklärungsarbeit bräuchte, was bedeutet das denn? Ganz abgesehen von Aufklärungsarbeit, wie mache ich das denn? Also da gibt es ja auch so viele Diskussionen, dass man eigentlich in der Schule so Fächer haben sollte, wo einem jemand beibringt, wie man eine Steuererklärung macht, damit nicht jede zweite Person daran irgendwann später mal das Gefühl hat, daran zu scheitern.
Mhm. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Themen aufgemacht, die ich jetzt mich entscheiden. Jetzt muss ich mich entscheiden, wo wir irgendwie anknüpfen.
Ja, wo biegst du ein?
Also ja, weil also ich finde, ne, diese Betrachtungsweise zu sagen, ich bin Teil einer Gesellschaft, ne, und dass es eben da auch um Gemeinwohl geht, also dass irgendwie, ne, was wird eigentlich von Steuergeldern finanziert und was bedeutet eigentlich auch, also ne, alle öffentlich zugänglichen Räume, was das eigentlich bedeutet, auch für das eigene Wohlbefinden und das Aufwachsen, so, das finde ich ein total spannendes Thema. Und ich würde aber, glaube ich, am liebsten nochmal so ein bisschen bei diesem Wort durchwursteln bleiben, weil deswegen sind wir beim Finanzamt gelandet und weil du gesagt hast,
was
kriegst du auf die Reihe und was kriegst du nicht auf die Reihe, ne? Und dieses Durchwursteln im Sinne von so, okay, wie komme ich dann irgendwie klar im Leben, ne? Und auch nochmal reingeworfen, das Wort Projektionsfläche, das hat ja eben auch ganz viel mit so einer Erwartungshaltung zu tun, wie etwas in Anführungszeichen zu sein hat. Ne? Also dieses irgendwie so der ideale Lebensweg von irgendwie Schule, Studium, akademischer Abschluss, dann irgendwo in einer bestimmten Position zu landen, im Privaten irgendwie eine bestimmte Art von Familiengründung. Also weißt du, so das ist einerseits was Individuelles und andererseits eben gar nicht.
Mhm.
Ne? So. Und das, was du auch in deinem Buch schreibst, zu sagen, ne, so wie viele Menschen denken von anderen Menschen, das sind so, meine Freundin Petra sagt immer, die Klarkommer. Das sind so Klarkommer.
Mhm.
So, ja, aber wie viel Klarkommer kennst du eigentlich wirklich? Mhm. Ne? Also wie viele Menschen kennst du wirklich, die einfach ihr das, was wir so auch mit auf die Reihe kriegen, allgemein verstehen,
ja,
ne, dass man seine Steuererklärung pünktlich abgibt, ne, dass man sich morgens und abends die Zähne putzt, dass man irgendwie mit sauberen Fingernägeln aus dem Haus geht, dass man im besten Fall irgendwie weiß, man hat schon vorgesorgt irgendwie fürs Alter, weil man hat irgendwie, man ist mit seinem Geld gut umgegangen, man hat sich auch irgendwo ein Umfeld kreiert oder einen Bildungsstand so kreiert, dass man damit auch überhaupt für seinen Lebensunterhalt vernünftig sorgen kann. Also all diese Sachen sind einerseits ja sehr, sehr also verankern wir so individuell, ne? Und gleichzeitig ist es eben etwas, was immer im Kontext von Strukturen gesehen werden muss. Also das heißt, ich versuche gerade eine Brücke zwischen dem Begriff des individuellen Scheiterns zu schlagen zu deiner Liebe zum Schwimmen, die öffentlich finanziert ist.
Ja, und die ich, okay, aber wow. Mit, die ich aber auch mitfinanziere durch die Beiträge, die ich dann gerne zahle für mein Sommerticket zum Beispiel. Ja, ja, ich finde das total also richtig und aber auch wichtig, was du gesagt hast, auch mit dieser Individualisierung, weil wir sind ja eher damit beschäftigt, KlarkommerInnen zu werden, statt gemeinsam das System so zu verändern, dass Klarkommen zum Beispiel vielleicht einfach was anderes heißt. Dass Klarkommen zum Beispiel heißt, dass wir uns irgendwie gut um unsere mentale und körperliche Gesundheit kümmern und Zeit haben zum Chillen und Schwimmen gehen und kochen und essen und Sachen machen, ne, auf die wir Lust haben. Statt halt gemeinschaftlich zu überlegen, wie wir das alles einfacher machen können, mühen wir uns halt in diesem Hamsterrad ab, zu diesen KlarkommerInnen zu werden und möglichst nach außen hin so auszusehen, als würden wir klarkommen und alles gut zu funktionieren. Und woran ich gerade auch noch denken musste, ist, dass wir ja vor allem aber auch das Klarkommen zeigen. Also das ist ja zum Beispiel auch das, warum da Projektionsfläche bei mir draufsteht, weil ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich einen Tag habe, den ich nur im Bett verbringen kann und möchte, dann mache ich eher keine Instagram-Story und erzähle so, heute hatte ich einen Tag, an dem ich nur im Bett liegen konnte, weil das zum Beispiel auch für mich ja eine Grenze ist, die ich zum Beispiel ziehen möchte. Also ich möchte auch nicht alles erzählen. Menschen haben aber ganz oft das Gefühl, wenn es Menschen gibt, die auch private Anekdoten erzählen, was ich ja auch mache, dass das dann quasi so alles ist. Aber es ist halt nicht alles. Also keine Person, die Bücher schreibt oder im Internet ist oder so, erzählt alles. Menschen denken aber dann ganz oft, das wäre jetzt so das Gesamte. Also es ist halt auch immer so eine Frage von, was sehen wir eigentlich alles und was sehen wir nicht und wie viel davon gestatten wir auch Menschen zu zeigen oder auch nicht zu zeigen.
Und hast du das Gefühl, dass du bei dir selber alles sehen kannst? Also kannst du dein eigenes Gesamtbild wahrnehmen?
Das ist ja eine schöne Frage. ja, ich glaube schon.
Weil ich glaube, dass das, also weil ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen, dass mich das am meisten so angerührt hat, dass du einfach Szenen aus deinem Leben beschreibst und sie mit wenigen Worten, wenigen Sätzen aus sehr vielen Perspektiven eben gleichzeitig erzählen konntest. Mhm. Nämlich so, keine Ahnung, jetzt irgendwie nochmal bei der Jeans, ne, zu landen, so, weil das ist sowas, wo, glaube ich, fast alle Menschen relaten können, ja, irgendwie eine gut sitzende Jeans zu finden. Ich, ganz kurz, ich habe letztens auf dem Flohmarkt eine gefunden.
Ja, ich wollte dich vorhin schon fragen, hast du eine? Kennst du eine?
Ja, aber es ist das erste Mal in meinem Leben, wirklich, und auch, ne, wir sprachen gerade über das Mitte 40 sein. Mhm. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine perfekt sitzende Jeans und die habe ich auf dem Flohmarkt für 8 € gekauft und es war wirklich so Jackpot. Also das war sowas, das habe ich nie, da habe ich niemals mit gerechnet.
Wie sieht sie aus?
Sie ist hellblau, sie ist High-Waist, auch so ein bisschen wie du das ja auch so, ne? Also ich habe keine Ahnung von, ob das jetzt eine Mom-Jeans ist oder eher Karottik oder Boyfriend. Ich kenne mich damit nicht aus, aber sie ist auf jeden Fall, sie sitzt hoch, sie macht einen guten Arsch und sie hat sogar von Anfang an die perfekte Länge gehabt, weil ich habe sehr kurze Beine, also ich muss sonst eher kürzen. Ja, ich liebe sie sehr. Und so, aber dieses zu erzählen, ne, was da alles dazu gehört, ne, diese Jeans zu finden, so, und danach zu suchen und wie viel Kraft da drin steckt. Und jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich auch bei dieser Jeans gelandet bin. Du musst mir mal helfen. Wo waren wir vorher?
Ich weiß es auch schon wieder
gar
nicht.
Bei dem Gesamtbild. So, jetzt. Ach so, dann so. Ja, okay. Ich musste dich nur fragen, um mich selber zu beantworten.
Aber so funktioniert mein Denken auch ganz oft. Also deswegen meine ich das so ganz am Anfang auch so mit dem Denken und Sprechen und Schreiben. Durchs Sprechen kann man auch besser schreiben und durchs Schreiben besser sprechen und so. Also ja.
Ja, ich hoffe, Menschen können uns folgen. Also, weil wir können uns folgen, ich merke das.
Total. Ne?
Wir checken gerade genau, worüber wir reden. Da denke ich so, okay, könnte schon wirr sein. I'm sorry.
Ich glaube, dafür müssen wir uns nicht entschuldigen.
Okay, ich hoffe. So, und du hast es einfach so schön erzählt, was eben, also, dass du eben natürlich weißt, dass du nicht alleine bist mit dieser Jeans-Frage. Ne? Du weißt eben, dass du auch nicht an irgendwas schuld bist und gleichzeitig aber auch trotzdem diese Bestrebung hast, diese perfekte Jeans zu finden. So, ja, ne? Und dann eben einfach hast du sie, darf ich spoilern, aus dem Buch hast du sie bei C&A gefunden. Ja. So, aber so einfach zufällig und es hat dann irgendwie geklappt. Und einfach das, Weil am Ende freut man sich einfach dann mit dir. Als ich es gelesen habe, habe ich mich gefreut. So, das war so richtig so Chaka. So, Mareike hat eine gut sitzende Jeans. So, und das finde ich irgendwie schön, wenn man das erzählen kann, zu sagen so, hey, das hat ganz viele Facetten, ne? Und es hat die Facette Zeit, also es ist eine zeitliche Ressource. Ja. Ne? Das spielt mit rein eben, was sind unsere Beauty-Standards? Das spielt mit rein, was ist eigentlich in der Fashion-Industrie überhaupt? Also was ich bis heute auch noch nie, also ich habe es wirklich nicht gecheckt, warum eigentlich nicht viel diverser produziert wird, weil ich irgendwie denke, das muss doch eigentlich sogar kapitalistisch mehr Sinn machen, aber das ist eine andere Nummer. Aber das erzählst du alles mit. Und ich finde, wenn man diese Erzählweise liest, und so ging es mir, dann fühle ich mich so abgeholt im Sinne von, ja, genau, stimmt, das hat ja all diese ganzen Ebenen. Mhm. Und so das eigene Leben zu betrachten, da komme ich auch wieder zu diesem Punkt irgendwo, ich mochte das gerade, als du gesagt hast, choose your battle und choose your Unsicherheit und so weiter, dieses für sich selber zu entscheiden, wo soll meine Energie hingehen? Mhm. Ne, weil es gibt natürlich ganz viel strukturelle Sachen, die mich irgendwie in Situationen zwingen. Also wir müssen alle Miete zahlen, wir müssen alle Steuererklärungen machen.
Naja, nicht alle müssen Miete zahlen. Es gibt auch Leute, die geerbt haben. Und
Okay. Also genau, das, also ne, noch eine Stufe drüber auf jeden Fall, klar. Also es geht auch anders. Mhm. Aber so jetzt erstmal so von unten betrachtet, so ist das erstmal die untere Stufe zu sagen, so hey, wenn ich in einer Wohnung wohnen möchte und ich bin nicht irgendwo finanziell privilegiert, dann muss ich Miete zahlen und dann muss ich sie in der Regel auch verdienen.
Ja.
So, ne? Und klar, also besser geht's dann immer, also von unten angefangen.
Ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich sonst meine Gedanken gleich verliere.
Ja.
Weil ich noch, ich wollte zwei Sachen sagen. Die eine habe ich jetzt schon vergessen, also sage ich nur die eine und hoffe, dass während ich diesen Gedanken jetzt sage, der zweite Gedanke wieder dazukommt. Das war nämlich noch kurz zu dieser Jeans, weil auch da finde ich es total wichtig, ganz kurz reinzugrätschen und zu sagen, auch das hat ja wieder mit Privilegien zu tun. Also ich habe zum Beispiel in diese Hose bei C&A, ich glaube, das war Größe 48 gepasst, wenn du mir erzählst, dass du deine perfekte Jeans auf dem Flohmarkt gefunden hast, macht das bei mir direkt einen kleinen Stich, weil ich weiß, ich werde meine perfekte Jeans zu 99,9% niemals auf dem Flohmarkt finden. Weil einfach Flohmarkt ab Größe 42 findest du nichts. Die meisten Menschen, die dick, fett sind, Oversize tragen, nee, Oversize ist was anderes, Plus Size tragen, Oversize ist dann bei Plus Size auch nochmal so ein Problem. Die finden halt nichts auf dem Flohmarkt. Und ich mache das so, dass ich ungefähr so zweimal im Jahr mache ich so Flohmarkt und dann habe ich immer so eine Kleiderstange und dann schreibe ich vorne drauf Zitate. Some girls are bigger than others, so ein Glied-Zitat. Und es kommen halt immer so viele Leute, die dann sagen so, oh, du hast Sachen, die größer sind als Größe 42. Ich traue mich eigentlich meistens gar nicht auf den Flohmarkt zu gehen, weil hier gibt's einfach nichts für mich. Und die sind so happy. Also ich habe immer so die coolsten Oversize-Personen bei mir dann am Stand stehen. Und die, also ist dann auch immer so, dass die dann noch irgendwie ihren FreundInnen schreiben, komm auf den Flohmarkt, hier gibt's irgendwie coole Sachen. Genau, also das finde ich irgendwie so total wichtig, weil also erstmal freue ich mich total darüber, dass du dich so gefreut hast über meine Hose. Schade, dass ich sie heute nicht trage. Aber sie ist eher so eine Sommer-Frühlingshose, weil sie auch so kurz ist. Und ich finde halt, also als du das so erzählt hast, dachte ich so, ja, meine Forderung wäre eigentlich die perfekte Jeans für alle, weißt du? Also für alle, die sie auf jeden Fall haben wollen.
Ja.
Nur haben eben nicht alle die gleiche Möglichkeit. Also ich habe ja damals wirklich auch eine größere Recherche dazu gemacht und habe mir halt auch so in so Online-Shops Jeans bestellt. Auch das ist ja, wie du halt auch schon gesagt hast, ne? Ressourcen, das kostet Geld, das kostet Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und auch wenn man zum Beispiel so mit dem Körper nicht in Schönheitsnormen, Standards passt, dann ist es ja auch immer wieder eine Beschäftigung damit, da nicht reinzupassen. Mit jeder Hose, die man nicht zukriegt, ist es immer wieder, ja, ich passe da nicht rein und das, was eigentlich von mir verlangt wird. Und auch das muss man sich ja auch auf eine psychisch auch einfach leisten können. Das war der eine Gedanke, den zweiten habe ich immer noch vergessen. Er hatte auf jeden Fall was mit dieser Vielschichtigkeit von Personen zu. Nein, jetzt komme ich aber noch auf was ganz anderes, was ich noch unbedingt sagen wollte bei diesem, das ist nochmal so ein bisschen dieses Klarkommen und was sieht man und was sieht man eigentlich nicht. Ja. Das ist mir nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil all diese Dinge, die man sieht, all diese Dinge, die wir als sogenannte Erfolge feiern, bedeuten ja auch, dass man manche Sachen nicht haben kann. Also mit bestimmten Dingen, die man hat, kann man bestimmte Dinge nicht haben. Und oder bestimmte Dinge sind auch nur möglich unter bestimmten Bedingungen und die sind auch wieder für unterschiedliche Leute unterschiedlich. Für mich bedeutet zum Beispiel Bücher schreiben und Lesungen zu machen, dass ich das nur schaffe, wenn ich Grenzen setze. Zum Beispiel gehe ich nie mit Veranstaltenden nach Lesungen essen. Ich werde immer gefragt, das ist total nett, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mich zum Essen einladen. Ich esse auch gerne, nur nicht so gerne mit fremden Personen, nach Lesungen essen zu gehen. Schaffe ich nicht. Wenn ich das machen würde, könnte ich eine Lesung im Monat machen, weil mich das einfach auslaugen würde, mit fremden Personen essen zu gehen. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich mache super gern die Lesung, ich signiere danach noch, quatsche kurz mit Leuten, aber dann muss ich ins Bett, weil ich das sonst einfach nicht schaffen würde. Und das wird halt bei diesen ganzen Geschichten rund um Erfolge und was für tolle Sachen macht die Person oft nicht miterzählt, zu welchem Preis Dinge geschafft werden.
Ja, ja. Finde ich total gut und wichtig, dass du das sagst. Also eben einmal auch als individuelle Erzählung natürlich irgendwie, ne, worauf verzichte ich, um irgendetwas zu erreichen. Das ist gibt's ein schönes deutsches Wort für Learning?
Gelerntes einfach, ja, ne? Also hat man gelernt irgendwie.
Ja, genau. Also etwas Gelerntes in meinem Leben. Eine Erfahrung, eine Erfahrung, die ich machen durfte in meinem Leben, ist genau das, also wirklich eben auch den Weg irgendwohin mitzudenken, ne? Und dafür ist natürlich auch Kontext wichtig, also ne, auch zu sagen, so habe ich überhaupt die Ressourcen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Care-Verantwortung habe, dann ist ja die Frage, habe ich überhaupt die zeitliche Ressource, dann noch abends essen zu gehen?
Ja.
Ne? Also das Konzert, auf dem ich gestern Abend war, konnte ich auch nur machen, weil jemand so nett war, meine Kinder zu betreuen in der Zeit, weil ich wusste, dass es eben einfach später wird als die ins Bett geht Zeit.
Ja.
Ne? Und das ist auch etwas, was ich nicht einfach so mache, dass ich da jemanden frage, sondern da wusste ich, das ist mir jetzt so wichtig, das bedeutet mir so viel, es ist meine Lieblingsband, die habe ich 16 Mal gesehen und ich muss die jetzt noch mal sehen und es war wunderschön, aber ich musste mir das eben auch organisieren und konnte nicht einfach so aus dem Haus gehen und sagen, alles klar, ich gehe da jetzt hin.
Ja.
Ne? Und das ist aber was zu dem Thema auch Entscheidungen treffen, worüber du ja auch schreibst, finde ich total wichtig ist. Ne? Also und zwar dann auch wieder unabhängig jetzt erstmal von Privilegien, weil natürlich gibt es Leute, die wachsen so auf und haben einfach ganz andere Ressourcen als wir. Und es gibt auch Leute, die haben viel weniger Ressourcen als wir. Und es ist irgendwie wichtig, das mitzudenken. Aber selbst die, die vielleicht viel, viel mehr Ressourcen haben als wir, müssen ja auch Entscheidungen treffen. Also selbst die, ich weiß, der Spruch ist so bescheuert zu sagen, ja, alle Menschen haben nur 24 Stunden am Tag, weil genau das das eben nicht abbildet. Nein, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie jemanden zu bezahlen, der irgendwie deine Hausarbeit für dich übernimmt, wenn du Assistenzen bezahlen kannst, die deine Steuererklärung übernehmen und so weiter, ne, dann hast du natürlich einfach mehr Zeit für die anderen Dinge. Du kannst dir Zeit kaufen, das ist ein Fakt. Aber selbst wenn du dir Zeit kaufen kannst, musst du ja trotzdem immer noch Entscheidungen treffen, dann, was du damit möchtest. So, ne? Möchte ich irgendwie dieses ganz, ganz schlimme, keine Ahnung, das ist wirklich aus dem letzten Jahrtausend, möchte ich ein Sex, Drugs und Rock'n'Roll Leben führen im Sinne von ich, so, oder möchte ich super healthy und sein und möchte ich irgendwie meditieren und möchte ich weiter Sprachen lernen und möchte ich mich weiterentwickeln. Also jetzt mal so, ne? Ja. Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, so, dann wären es ja trotzdem noch die Entscheidungen, sich in welche Richtung du gehen möchtest.
Ja, ja. Genau. Und ich hatte dir am Anfang gesagt, dass ich mich freue, wenn wir jetzt nicht so viel über Mutterschaft sprechen in diesem Gespräch, weil ich mich gefühlt sehr an diesem Thema abgearbeitet habe und es so ein bisschen, also es mich auf eine Art und Weise langweilt und ich auch so das Gefühl habe, ich habe eigentlich schon alles dazu gesagt. Aber was ich total wichtig finde und deswegen mache ich da jetzt doch eine kurze Ausnahme, ist, dass was du eben angesprochen hast, so die Bedingungen, zu denen Menschen Dinge tun, sind einfach grundlegend unterschiedlich. Also ob du jetzt auf ein Konzert gehst, das bedeutet für dich was ganz anderes als für eine Person, die alleine zu Hause ist, vielleicht mit einer Katze zusammenlebt oder so, die halt einfach sagen kann, so zack, heute gehe ich in dieses Konzert. Die muss nicht noch irgendwie telefonieren oder während des Konzerts aufs Handy gucken, ob alles zu Hause eh okay ist oder so. Die geht da einfach hin und das ist ja auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt als Mensch, aber eben auch als Journalistin und als Autorin. unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen zum Beispiel? Was steckt dahinter? Und das sind dann ja nicht nur, das ist dann nicht nur das Thema eigene Kinder, sondern auch überhaupt Care-Verantwortung für Menschen. Auch, ich meine, wir beide sind jetzt auch im Alter, wo es dann auch darum geht, wer kümmert sich eigentlich um unsere Eltern, wenn sie noch leben? Also Pflege, wer macht das? Und sobald diese Themen ins Spiel kommen, finde ich, ist auch all das, was wir so im Mainstream, sag ich jetzt mal, unter Erfolg definieren, komplett rumgewirbelt. Also dann kann man eigentlich, darüber kann man gar nicht mehr sprechen, ohne ganz, ganz viel zu differenzieren, weil es einfach so viele, ja, verschiedene Bedingungen gibt, unter denen Menschen erfolgreich, in Anführungszeichen, oder eben auch nicht erfolgreich sein können.
Also es gibt da von dir einfach so ein Lieblingsposting, also ich habe ein Lieblingsposting von dir. Ich weiß jetzt nur gar nicht, ob dir das recht ist, wenn ich das so zitiere, aber du hast nämlich
es
mal
immer... Es steht irgendwo öffentlich, also
ja,
es ist okay.
Ja, genau. So, ne, weil so sinngemäß schreibst du so, unter welchen Bedingungen Frauen schreiben und unter welchen Bedingungen Männern. Und du hast einen Screenshot gemacht aus einem Interview von dem Spiegel mit Benjamin von Stuckrad-Barre, der dort sagt so, ja, über Berlin schreibt es sich am besten auf den Seychellen. Ja. So, und du sagst, ja, und du schreibst aber irgendwie zwischen Care-Arbeit und anderer Erwerbsarbeit, um überhaupt das Schreiben dir ermöglichen zu können.
Und lange Zeit noch neben Geld sorgen.
Ja, und einfach das, also für mich ist das so, also ich habe dazu, ich kann das so ganz stark visualisieren, so die Mareike, die irgendwie, keine Ahnung, so gefühlt achtarmig zu Hause irgendwie rotiert und noch eine Maschine Wäsche anschmeißt und irgendwie guckt, so ist die Brotbox irgendwie befüllt und ist meine eigene Kleidung eigentlich sauber, weil ich muss ja morgen auf die Bühne und dies, das. Ne? Und eigentlich will ich aber auch mein neues Buch fertig kriegen. So, oder ob du irgendwie so gefühlt irgendwie dir mit einer Retro-Schreibmaschine dich irgendwie unter eine Palme setzt für die Atmosphäre. So.
Wobei ich mich da ja auch wirklich immer so, ich stelle mir das dann auch so konkret vor wie du. Also die Beschreibung meiner Person hat jetzt auf jeden Fall sehr gut gepasst. Und dann denke ich aber immer so, wenn dann so Leute sowas sagen wie auf den Seychellen und so, dann denke ich immer, ich könnte da glaube ich gar nicht arbeiten, weil das ist doch so hell von diesem Licht. Also kann man da überhaupt mit so einem Laptop irgendwo sitzen und wirklich gut schreiben? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Weiß nicht, vielleicht spricht er das ein.
Ah ja, das könnte natürlich sein, ja. Naja, ja, also das ist, also überhaupt so dieses...
Wir fragen ihn mal, wenn wir ihn treffen. Wie geht denn das mit dem Licht? Da ist doch so viel Sonne.
Ja, ich bin da auch immer so ambivalent, weil ich eigentlich, also ich spreche eigentlich nicht so gern über meine Arbeit als harte Arbeit, obwohl es natürlich sein kann, weil ich als Arbeiterkind, mein Vater ist LKW-Fahrer, meine Mutter Hausfrau, dann später Altenpflegerin. Ich bin so aufgewachsen, dass Arbeit einfach auch sowas mit Schweiß und dreckigen Händen und so zu tun hat. Deswegen fällt mir das manchmal noch schwer, meine Arbeit als harte Arbeit anzunehmen. Aber ich hatte bestimmt auch schon Zeiten, in denen das auf jeden Fall, wenn ich mich als Freundin von außen betrachte, gestimmt hätte. Und trotzdem bin ich manchmal, wenn ich mit Leuten, die auch schreiben oder schreiben wollen, spreche, auch wirklich perplex, was sie als schwierige Bedingungen fürs Schreiben sehen. Also ich mache zum Beispiel so ungefähr zweimal im Jahr mit einer befreundeten Person, die auch Autorin ist, Josephine Apraku, so Ask Me oder Ask Us Anythings zum Schreiben, wo dann einfach meistens weiblich gelesene Personen, nicht-binäre Personen mit Care-Verantwortung sind, weil wir beide das auch einfach sind. Und dann, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, man zieht irgendwie schon immer so ähnliche Leute an. Aber manchmal sind dann da auch Männer ohne Care-Verantwortung und sagen dann so, ja, ich weiß nicht, wie ich neben meinem Vollzeitjob das schaffen soll, zum Schreiben zu kommen. Und das erinnert mich einfach an Stuckrad-Barre, obwohl das natürlich noch mal in anderen Dimensionen ist, aber ich weiß auch nicht genau, was ich damit jetzt sagen wollte, aber ich wollte es einfach einmal gesagt haben, weil das so für mich so für diese unterschiedlichen Bedingungen spricht und ich auch oft das Gefühl habe, wenn ich mit Menschen spreche, die keine Erfahrung in Care-Arbeit haben, dann doch oft das Gefühl dafür fehlt. Ich hatte mal eine, was war das eigentlich? Es war eine Lesung, glaube ich, und ein anschließendes Gespräch. Und da ging es auch um Care-Arbeit und diese andere Person, mit der ich da gesprochen habe, hat eine Pflege eines Kindes verglichen mit der Care-Arbeit für befreundete Personen und hat eben gesagt, für sie wäre Care-Arbeit auch, wenn sie einer Freundin, die irgendwie, der es gerade nicht so gut geht, eine Postkarte schreibt. Und das ist sowas, was ich einfach, was ich auf jeden Fall für mein Leben mitnehme, glaube ich, diesen Moment, weil ich da gemerkt habe, wir werden uns nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen, was Care-Arbeit bedeutet. Du wirst nicht verstehen, was das bedeutet, eben nicht das Handy 3 Stunden ausstellen zu können, weil man weiß, da könnte auch ein Notfall kommen vom eigenen Kind oder vielleicht auch eben von der Mutter, die gepflegt wird oder so.
Also ist so, kann man jetzt einfach so sagen, also kann ich mit 2 Worten beantworten, ist so. Da finde ich aber nochmal spannend oder würde ich gerne mit dir drüber reden, den Umgang damit zu finden, ne? Weil wir ja gerade da auch vorhin darüber gesprochen haben, so wann lohnt sich die Energie da reinzustecken? Also das ist schon etwas, was einen verärgern kann oder wo ich so jetzt auch den Eindruck hatte, dass dich das also auf jeden Fall perplex gemacht hat. Mhm. Also allein an deinem Gesicht gerade gesehen, wie du es erzählt hast, dass du so dieses so what, ne? Ja. Einfach so was redest du da so? Und dann finde ich aber irgendwie, also das wäre zum Beispiel für mich so ein Moment einfach zu sagen, okay, so du kannst es nicht verstehen und vielleicht kann ich es dir auch nicht erklärbar machen, aber dann ist es einfach ein Fakt. Ne? Und weil die Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, habe ich auf jeden Fall ähnlich gemacht in allen möglichen Lebensbereichen, also nicht nur in Care-Arbeit, sondern einfach dieses Verständnis, wirkliches Verständnis für Lebenssituationen von anderen Menschen zu haben, ist einfach unheimlich schwierig, weil, wie du das auch gerade so schön gesagt hast, du ziehst Menschen an, die dir ähnlich sind. Mhm. Ne, so. Und dieses dieser neudeutsche Begriff von Bubbles und so, das ist ja etwas, was unheimlich schwer ist, wenn du drin steckst, das selber zu erkennen. Und immer erst dann, wenn deine eigene Lebenssituation sich ändert oder du irgendwie Kontakt, also es auf einmal größere Überschneidungen gibt, dann ist ja erst die Möglichkeit da, wirklich auch zu gucken. Ne? Also so wie, gerade weil du Josephine auch erwähnt hast, mit der hatte ich ja auch schon das Glück, 2-mal sprechen zu dürfen. Und ja eben unheimlich viel eben auch, also ne, macht ja viel rassismuskritische Arbeit. Und jetzt in diesem Punkt an meinem Leben kann ich sagen, ja, da durfte ich glücklicherweise so viel dazu lernen, aber in meinem Aufwachsen, in meiner Jugend jetzt, wenn wir wirklich mal so 20, 30 Jahre zurückgehen, wenn ich die Birte von damals angucke, dann hatte ich natürlich gar keine Ahnung und habe natürlich auch einfach wirklich keine Empathie für die Marginalisierung migrantischen Menschen, von POC, von was auch immer gehabt, weil ich einfach so in einem sehr weißen deutschen Niedersachsen aufgewachsen bin und auch das einfach gar nicht erkennen konnte und durch das durch mein Zuhören, durch mein Lernen, durch mein Leben ich lebe inzwischen seit 16 Jahren in Neukölln und einfach die Erweiterung meines Freundes- und Bekanntenkreises, wo einfach sowohl vom sozialen Status als auch von den kulturellen Hintergründen einfach so viel Diversität in mein Leben gekommen ist. Und ich bin so dankbar dafür. Das hat mir ja auch erst ganz viele Perspektiven ermöglicht. Und das ist etwas, wo ich versuche, mich selber dran zu erinnern, wenn ich vor Menschen stehe, bei denen ich merke, okay, ihr checkt gerade gar nicht, was irgendwie meine Bedingungen sind. Mhm. Ich kann euch das nicht erklären, weil ihr anscheinend so wenig Überschneidung habt. Ja. Entweder Familie, Care-Arbeit für Kinder, Single-Mom sein, Freiberuflichkeit, keine Ahnung, gesundheitliche Themen, whatever.
Ja, also in dem Fall, oder erstmal, was ich auch noch wichtig finde dazu zu sagen ist, es gibt Personen, die nicht eigene Erfahrungen gemacht haben müssen und trotzdem empathisch sein können. Also ich habe FreundInnen, die zum Beispiel keine eigenen Kinder haben, bei denen ich aber weiß, die wissen 100%, was es bedeutet, eigene Kinder zu haben. Also das gibt's. Es gibt diese Ausnahmeerscheinungen. Und dann gibt's aber eben auch noch sehr viele andere. Und zum Beispiel in diesem einen konkreten Fall, von dem ich dir erzählt habe, war es so, dass ich mich in dem Moment sehr aufgeregt habe und auch wirklich perplex war. Und genauso wie mein Gesicht dir das jetzt eben gezeigt hat, auch so war. Und es dann auch immer wichtig finde, also da so bin ich dann einfach auch so als Typ, dass ich das dann in dem Moment auch zeige und mich danach aufrege und vielleicht noch mit Leuten rede und so. Und dann ist es aber auch gut für mich. Und ich habe auch in dem Moment gemerkt, ich konnte, und das hat auch was mit Lebenserfahrung zu tun, mich so nach hinten lehnen und dachte so ein bisschen so, das klingt jetzt so arroganter, als ich es eigentlich sagen will. Aber so, das war halt eine sehr junge Person Und ich dachte, wir können einfach mal 20 Jahre abwarten. Wir können uns einfach in 20 Jahren nochmal treffen. Das wird schon, weißt du? Wird vielleicht nicht bei jeder Person, aber da handelt es sich jetzt auch um eine Person durchaus, die durchaus im feministischen Kontext unterwegs ist. Auch deswegen hatte mich das nochmal perplexer gemacht. Ich glaube, viele Dinge kommen mit Lebenserfahrungen, dass man dann irgendwann merkt, so, naja, eine Postkarte zu schreiben ist vielleicht doch eine andere Verantwortung als Care-Arbeit für andere Menschen.
Also einmal zu dem Punkt, dass man eben gar nicht diese Erfahrung selber gemacht haben muss, um empathisch zu sein. Das war das, was ich gerade damit sagen wollte, dass ich einfach diese Perspektiven lernen musste, weil ich bin ja nicht von Rassismus betroffen. Ja. Ich bin ja eine weiße Person. Aber ich durfte eben dazu lernen und dadurch auch an Empathie einfach auch dazu gewinnen. Mhm. So, ne? Das wollte ich damit sagen, dass ich eben, dass das eine Möglichkeit ist. Und dass du gerade diese Altersfrage noch mal reingebracht hast, das ist ja dann wiederum eben auch etwas Schönes, wenn wir jetzt über unser eigenes Alter sprechen und sagen können, so guck mal, wie schön, dass wir viele Sachen bisher auch schon eben lernen durften. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann für mich sagen, dass ich vor meiner eigenen Mutterschaft mich für empathisch für Care-Arbeit gehalten habe und dann aber natürlich trotzdem nochmal ganz anders mit der Realität konfrontiert wurde. Mhm. So, ne, und das ist einfach was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, so, nee, Mareike, ganz ehrlich, bevor ich selber Kinder hatte, habe ich nicht verstanden, was irgendwie schon irgendwie gerade Freundinnen in meinem Umfeld, die schon Mütter waren, schon insbesondere geleistet haben und leisten mussten. Also ich habe es geahnt, aber ich konnte es nicht vollumfänglich verstehen.
Mich hat es auch gar nicht interessiert. Also ernsthaft, also bei mir war nie die Vorstellung, dass zu einem perfekten Leben Mutter sein oder Kinder dazu gehören. Bei mir ist es einfach so, ich habe mich verknallt und dann dachte ich, oh, Kinder wären eigentlich ganz cool, let's go. Aber ich habe mich damit überhaupt gar nicht irgendwie beschäftigt. Also auch meine Freundinnen hatten zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, keine Kinder oder so. Es war was mich nicht wirklich berührt hat. Feministische Themen schon, also das war irgendwie so da und auch immer so ein eine Beschäftigung mit Gerechtigkeit und vor allem Beschäftigung mit Ungerechtigkeit, also das seitdem ich denken kann. Und dazu gehört ja Feminismus als ein Teil, aber Kinder- und Care-Arbeit als Thema kam in meinem Leben nicht vor.
Also was ich hier in diesem Podcast schon öfter gemacht habe und irgendwie kommt es gerade so als Idee auf, ist, wir sprechen ja gerade auch im Großen und Ganzen ja auch ein bisschen über Missstände. Ne? Also wir sprechen ja auch gerade darüber, so wo gibt es irgendwie fehlende Empathie und was ich mir immer so ein bisschen wünsche ist, es muss gar nicht so ganz realistisch sein, aber so Utopien zu kreieren, zu sagen, so was wäre denn, wie wäre es denn schöner? Das ist eigentlich gerade meine Frage an dich. So was wünschst du dir oder was wäre irgendwie für dich ein Lösungsansatz, um da irgendwie für mehr Verständnis für genau diese Bedingungen zu kreieren? Mhm.
Also da ist mir erstmal wichtig zu sagen an alle, die vielleicht auch mit Gerechtigkeitsthemen kämpfen, sich damit beschäftigen und so, dass es auch okay ist, sich zu beschweren, ohne die Lösung zu haben. Also dass es auch okay ist, sich zu beschweren, ohne die Utopie zu haben und ohne zu wissen, wie es denn eigentlich richtig geht. Dass es total okay ist, ein Störgefühl zu haben für Dinge und nicht zu wissen, wie es eigentlich funktioniert. Und ich verstehe deine Frage aber trotzdem und finde sie auch gut und beantworte sie gerne. Nur ist das halt sowas, was man gerade auch so im feministischen Kontext immer zu hören bekommt. Ne? So die regen sich nur auf, die jammern nur, aber wo ist denn jetzt so die Lösung? Und ich glaube, dass es auch wichtig sein kann, ohne Lösung sich zu beschweren. So, das vorausgeschickt.
Okay, Mic drop. Und den muss ich einmal kurz mit einem Textmarker markieren, den Satz. Okay. Ja.
Und das vorausgeschickt ist, für mich ist so eine Utopie, oder ich benutze das Wort manchmal gar nicht so gerne, weil das ja eigentlich bedeutet, wir beschreiben etwas, was nicht möglich ist. Und ich glaube, dass alles möglich ist, weil so, wie wir es jetzt gerade haben, haben wir als Gesellschaft, als Menschheit es ja erschaffen. Also können wir es auch anders erschaffen. Deswegen spreche ich lieber von Visionen. Und ich glaube, eine meiner Visionen ist, dass zum Beispiel nicht wir beide darüber sprechen, wie das besser und schöner sein könnte und dass es nicht darum geht, wie ich das alles schöner und besser finden würde, sondern dass eben Menschen darüber sprechen, die nicht weiß sind und nicht eine Reichweite im Internet haben und nicht schon mehrere Bücher veröffentlicht haben, sondern die Leute, die ich versuche, in meiner journalistischen Arbeit sichtbar zu machen. Also den Taxifahrer, den ich interviewt habe, die Busfahrerin aus Leipzig, den Stahlarbeiter, den ich letztens kennenlernen durfte in Duisburg. Mein Wunsch ist, dass die Menschen, die bisher nicht gehört haben, man sagt immer so, die keine Stimme haben, aber das stört mich immer total, weil sie haben eine Stimme, die wird nur nicht gehört, dass die gehört werden. Also dass es einfach eine komplette Veränderung gibt von, wer wird eigentlich gesehen, wer wird gehört, wer taucht überall auf, wer darf überall über seine oder ihre Utopien oder Visionen sprechen, dass sich das ändert, dass andere Menschen Ressourcen und Raum und Zeit dafür bekommen, sich überhaupt mehr Gedanken zu machen. Meine Erfahrung ist, die meisten machen sie sich schon, obwohl sie keine Ressourcen dafür haben, und dass die gehört wird, also dass die gehört werden, dass ja wirklich wir mehr zuhören, anderen Menschen zuhören und dass wir das alle gemeinsam diskutieren. Und ich glaube, dass eben in so einer Gesellschaft, wo ein paar einzelne Projektionsfläche sind, eben immer auch die Gefahr besteht, sich auf diese Leute zu konzentrieren und zu denken, ja, die wird schon wissen, wo es lang geht. Und das kann eben auch ja ganz schnell, und das sehen wir aktuell überall, in so populistische Tendenzen auch weitergehen. Und da würde ich immer sofort mich zurücknehmen wollen, ein paar Schritte zurückgehen und zu sagen, ich bin das nicht, die zu sagen hat, wie es läuft. Ich habe ein paar Ideen und manche sind vielleicht auch nicht schlecht, aber ich will, dass ganz andere Leute darüber sprechen.
Das ist sehr schön. Ich habe dazu gerade gar keine Frage, sondern ich habe dir zugehört und habe ja, selber so ganz viele schöne Erinnerungen tatsächlich, hat das gerade bei mir aufgerufen, so in, also dass ich weiß, okay, in diesen Momenten, wo ich mit ja, also unterschiedlichsten Menschen sprechen durfte, dass es eben ja auch einfach meinen Perspektivenreichtum vergrößert hat.
Ja. Und da gibt es noch so viele, die überall fehlen und die uns allen so gut tun würden und die eben durch die Bedingungen, von denen wir heute schon einige angesprochen haben, warum es manchen leichter gemacht wird und manchen schwerer gemacht wird, die einfach, ja, wo so viel, wenn man das vielleicht in so einem neoliberalen Sprech sagen möchte, ich tue es mal so, als wäre ich Christian Lindner, wo so viel Potenzial,
also. Zeig mal den Lindner in dir,
wo so viel Potenzial verloren geht. Ich sage jetzt nicht für unsere Wirtschaft, aber weißt du so, ja, also für uns als Gesellschaft, wo einfach echt, da sind so viele tolle Leute mit so vielen tollen Gedanken und das geht uns total verloren.
Also sorry, du bist ganz schlecht als Lindner, wirklich.
Danke.
Ich habe dir das nicht abgekauft.
Ich könnte das, wenn ich wollte, ich schwör's dir.
Okay, ich fordere dich dazu noch heraus. Okay, aber das, was ich jetzt sozusagen daraus gehört habe, einfach weil ich möchte mir ja auch was mitnehmen, ne? Weil du das ja auch selber vorhin schon zitiert hast, dass das auch immer mein Aufruf ist und ja auch meine Frage. Also ich fange jetzt quasi sozusagen selber an, mir meine Abschlussfrage zu stellen, und weil ich das jetzt gerade der Punkt ist, wo ich sage, das nehme ich mir mit, mich selber auch immer wieder daran zu erinnern, genau in diese Gespräche zu gehen, in diese Dialoge und ins Zuhören und ins Fragen stellen. Und das ist einerseits, also ist es tatsächlich immer schon die Intention auch von diesem Podcast gewesen. Mhm. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, genau ist das hier eben aber auch ein Raum, in dem natürlich alle meine GesprächspartnerInnen irgendwie eben auch einen ähnlichen Background hatten wie du, dass sie einfach AutorInnen sind oder irgendwie eine andere fachliche Kompetenz oder irgendwie aus der Popkultur und deswegen irgendwie eine andere Reichweite. Und das ist tatsächlich etwas, was dann eher so in meinem Alltagsleben irgendwie stattfindet, ne? Und diese Gespräche, wie du sagst, Taxifahrer, wie auch immer, vorausgesetzt, ich habe das Geld, mich ins Taxi zu setzen, das ist, ne, das ordnen wir jetzt auch noch ein. Und ich hatte gerade diesen Quergedanken dazu, ich musste jetzt gerade an die Pandemiezeiten denken, wo auf einmal das Wort systemrelevant so eine Bedeutung bekommen hat.
Und schwupps ist es wieder weg, oder?
Ja, genau. Aber es war trotzdem, also ich finde, das ist etwas, was man ruhig nochmal, genau, weil es weg ist, kann man das vielleicht einfach nochmal wieder so hochspülen und sagen, was ist eigentlich mit dieser Frage, wer ist systemrelevant, was ist eigentlich mit dieser Frage passiert? Mhm. Weil das wäre, also es ist nicht genau das, was du gemeint hast, aber ich finde, das passt ganz gut dazu, einfach zu gucken, so wer hält denn diesen ganzen Laden hier am Laufen?
Ja.
Ne? Und wer räumt denn bei Edeka die Regale ein? Und ne, wer fliegt denn, also wer im Krankenhaus zum Beispiel oder im Altenheim? Mhm.
Genau, und ich würde dann eben noch weitergehen. Also ich finde das Wort auch total relevant, das mit der Systemrelevanz. Und dann fände ich es total super, eben das immer im Blick zu haben, aber auch gleichzeitig im Blick zu haben, mit den Systemrelevanten darüber zu reden, wie das System sich verändern müsste, damit es besser für alle wäre. Denn auch die halten ja ein System am Laufen, das eben nicht für alle gut ist, von denen einige wenige sehr profitieren und die es am Laufen halten, sehr wenig profitieren.
Absolut. Und damit zitiere ich meine Lieblingsfrage, die mir mal ein guter Freund gestellt hat. Und ich weiß, das habe ich auch in dem Podcast schon ganz oft erzählt, dass diese Frage so krass für mich war, weil das allererste Mal war, dass jemand mich das ganz bewusst gefragt hat. Der hat mich gefragt, was brauchst du? Und das ist so eine Frage, die das irgendwie eigentlich nochmal so also gesamtgesellschaftlich zu übertragen, finde ich total schön, weil ich habe diesen Satz eigentlich immer eher in diesem privaten Kontext irgendwie zitiert oder also nur, ne, wenn es um die eigene Entwicklung geht, um die eigene mentale Gesundheit, aber das nochmal gesamtgesellschaftlich zu übertragen. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gesehen mit einem Politiker, Neuköllner Politiker, der gefragt hat, so was stört euch in Neukölln, ne? Also der BürgerInnen befragt hat und gesagt hat, es ist hier so dreckig. Und dann hat er ein Interview mit einem BSR-Mitarbeiter geführt, also das ist das Müllentsorgungsunternehmen in Berlin. Und der einfach gesagt hat, so ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal auch vernünftige Gehälter, weil wir sind einfach total unterbesetzt und deswegen fahren wir dauernd Sonderschichten und es wäre einfach richtig nice, wenn wir einfach gut bezahlt werden würden und Leute einfach gerne hier arbeiten.
Ja.
Und so simpel, ne? Und aber eben auch dieses Format zu sehen, dass er befragt wird, so, ne? um zu sagen, was ist denn deine Meinung zum System?
Ja.
Und du als Teil dieses Systems und deine Perspektive ist doch da irgendwie relevant. Mhm. Das fand ich sehr schön.
Mhm. Ja. Ja, und am Ende kann man das, glaube ich, aber, also mir würden wenig Situationen einfallen, in denen die Antwort auf die Frage, was brauchst du, nicht Geld wäre. Ist so.
Liebe auch noch.
Ja, aber auch für Liebe.
Ich bin ein Hippie-Herz, ich brauche auch Liebe.
Auch für Liebe, du lieber Hippie,
ja.
Brauchst du Geld. Du brauchst okay. Geld dafür. Ja. Und es ist leichter zu lieben, wenn du Geld hast.
Yes, yes.
Es ist leichter, kleine Aufmerksamkeiten zu zeigen für eine Person, die du liebst, wenn du Geld hast. Es ist leichter, die Zeit dafür zu haben, mit der Person, die du liebst, Zeit zu verbringen, weil das ja das Allerschönste ist. Für all diese Sachen brauchst du Geld und auch für Liebe brauchst du ja Kapazitäten, die du hast, wenn du genug Geld hast.
1000%, aber lass mir.
Ich lass dir deine Liebe.
Ja, lass mir meine kleine Romantik-Bubble, in der ich, in der Geld, ne, in der dieser Satz Geld ist nicht alles noch an der Wand hängen darf, ja. als Wandtattoo.
Aus meiner Perspektive können das Leute sagen, die Geld haben.
Ja, nee, sorry, dann bin ich auf jeden Fall das schlechteste Beispiel, weil ich würde nicht sagen, dass ich, egal, genau, lass uns nicht über meinen Kontostand reden. Ich möchte mir diese kleine Romantik, möchte ich mir bewahren. Ja, das ist meine kleine Birte-Romantik. Ich ecke da auch im Freundeskreis oft mit an, also ja, hier, so, liebe Grüße gehen raus an Anja, der immer sagt, scheiß Hippies. Aber er weiß trotzdem, ich bin ein Hippie-Herz. Manchmal brauche ich diesen Rückzug in diese Utopien und ins Romantische. Und das ist was ich mir einfach erlaube.
Gut. Du hast mich ja eingeladen und deswegen lasse ich dir gerne den Romantik-Hippie-Raum in diesem Podcast.
Ich hoffe, du siehst, dass ich dir trotzdem auf einer rationalen Ebene natürlich einfach zu 1000%
ja, und recht gebe. Also ganz ehrlich gesagt, ich hasse das ja, wenn jemand sagt, ehrlich gesagt, weil das so klingt, als wenn alles vorher einfach eine Lüge gewesen wäre und jetzt sagt man jetzt mal was ehrlich.
Jetzt mach mal eine Ansage.
Ich sag dir jetzt mal weiter was ehrlich. Ich finde es total wichtig und wohltuend, wenn man nicht alles genau genau so sieht. Weil dann müssten wir uns nicht unterhalten. Weißt du, wenn wir bei jeder Frage und bei jeder Antwort immer d'accord sein müssten, tolles Wort, dann müssten wir uns auch nicht unterhalten, oder? Also dann ist das ja immer nur so eine Bestätigung von sich selbst. Und ich finde viel schöner zu wissen, ich gehe gleich nach Hause oder ins Büro oder wo auch immer ich hingehe, ich habe mich noch nicht entschieden, und denke später nochmal drüber nach, was ist denn da jetzt eigentlich dran, dass sie das mit dieser Liebe gesagt hat? So, was, wie ist das mit der Grundlage von allem? Ist es Liebe oder ist es Geld? Das sind doch irgendwie, das sind die Sachen, die ich viel spannender finde, als wenn du jetzt sagst, ja, Mareike, du hast in allem recht und alles, was du sagst, stimmt, ciao.
Du hast schon viel recht.
Das stimmt.
Du sagst schon viele kluge Sachen und schreibst sie auch, ja.
Das mit dem Recht haben, das stimmt. Ich habe meistens recht, ja.
Voll gut. Und eine gut sitzende. Recht haben und eine gut sitzende Jeans. Mehr alles erreicht eigentlich.
Total, ja.
So, Frau Kaiser, was nehmen Sie sich mit aus dieser Runde?
Gedanken über Liebe und Geld.
Ja.
Die mich sowieso beschäftigen. Also ich glaube, das sind mit, ja, weil wir im Kapitalismus leben. Also wie gesagt, ich wünschte, ich hätte nur das Liebeproblem. Aber es gibt eben auch das Geldproblem, weil wir im Kapitalismus leben. Von daher finde ich, sind das zwei ganz wichtige Themen, über die es weiter nachzudenken gilt und auch zu sprechen gilt. Finde ich beides total wichtige Dinge. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an Josephine Apraku, weil ich mit Josie auch so eine Lesereihe im letzten Jahr gemacht habe. Die haben wir Geld und Liebe. Haben wir Geld oder Liebe gesagt? Ich glaube Geld und Liebe. Aus unseren Büchern dazu vorgelesen.
Geld oder Liebe klingt wie so eine Dating-Show.
War doch auch. Geld oder Liebe war, glaube ich, mal so eine Sendung.
Ach, stimmt.
Ja.
Siehst du deswegen?
Ja. am Ende läuft, glaube ich, alles darüber hinaus. Und ich bin glücklich, dass wir das auch in diesem Podcast bestätigt haben. Es geht immer um Geld und Liebe.
Okay. Ich habe nichts hinzuzufügen, außer danke.
Ich danke dir sehr. War schön mit dir.
Und dir auch. Ciao.
Tschüss.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch dieses Mal bis zum Ende zugehört habt und euch hoffentlich ganz viel mitnehmen konntet. Zu dieser letzten Folge möchte ich euch gerne sagen, dass alle bisherigen Folgen online bleiben. Das heißt, wenn ihr eine Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das jederzeit tun oder eure Lieblingsfolge so oft, wie ihr wollt, nachhören. Wie immer gilt auch, wenn ihr euch über den Podcast hinaus mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, schaut gerne auf einguterplan.de vorbei oder auf dem Instagram-Kanal von einguterplan, wo ihr nach wie vor auch viele, viele Anregungen zu den genannten Themen findet und erfahrt, wenn es bei einguterplan etwas Neues gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit mir weitergeht, schaut auch gerne bei Wirte Filme auf Instagram vorbei. Wenn es was zu verkünden gibt, dann tue ich das dort. Alle Links packen wir euch wie immer in die Shownotes. Ja, ein paar Danksagungen, ein paar persönliche Danksagungen zum Abschied. Als allererstes möchte ich mich natürlich bei allen Menschen bedanken, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Ich bin unheimlich dankbar, diese Chance bekommen zu haben für diese Plattform, für diese Gesprächsführung. Wir haben da wirklich was ganz, ganz, ganz Tolles geschaffen und daran waren sehr viele Menschen beteiligt, die ich gar nicht alle namentlich erwähnen kann. Aber als allererstes möchte ich der lieben Andrea danken, die für mich immer all meine tollen GesprächspartnerInnen angefragt hat, aber darüber hinaus auch wirklich, ich habe sie immer die Patentante des Podcasts genannt. Danke, meine Liebe. Ich danke Carina, Head of Podcast bei Ein guter Plan, vor allem dafür, dass sie mir wirklich Struktur beigebracht hat. Das war mein größtes Learning, mit sehr viel Geduld und Sanftmut. Ich danke dir. Und dem lieben Lenny fürs geduldige und immer auch auf den letzten Drücker irgendwie, weil ich auf den letzten Drücker abgegeben habe, schneiden und mastern und so weiter. Darüber hinaus gab es natürlich ganz, ganz viele Menschen im Verlag oder in meinem Umfeld, die ja den Podcast supportet haben. Ihr fühlt euch hoffentlich alle angesprochen. Ein großes Dankeschön. Ein genauso großes Dankeschön an alle meine GesprächspartnerInnen. So viele tolle Menschen, 79 wunderbare Gespräche, so viele Erkenntnisse. Danke für eure Zeit, danke für den Input, danke für den Austausch. Es war sehr, sehr schön und unheimlich lehrreich. Und der allergrößte Dank geht natürlich an euch, an alle Zuhörenden. Danke für eure Treue, danke für euer Interesse, danke für das ganze liebe Feedback und für die Liebe auch. In diesem Sinne von meiner Seite alles, alles Liebe für euch, eure Birte.